Wir wollen dir danken, lieber Herr, dass die Nacht noch nicht da ist, die Finsternis noch nicht über dieser Welt liegt. Wir sind wieder erschrocken, wenn wir die Nachrichten hören, was Grausames alles in der Welt geschieht. Und noch ist Zeit, wo du dich verherrlichst, wo du dein Reich ausbreitest unter alle Nationen und Völkern, wo dein Evangelium heute Abend gepredigt wird von viel 10.000-mal Boten, auch dort, wo Verfolgung ist. Wir wollen dich darüber preisen und dich loben und dich ganz herzlich bitten, dass du auch in unserem Land viele noch herzuführst und dass wir gebraucht werden in deiner großen Ernte. Amen. Heute Abend haben wir den Abschnitt Apostelgeschichte 4, Vers 13 bis 22. Morgen früh kommt dann das nächste von dem Martyrium, dem Gebet der Gemeinde. Jetzt Vers 13 bis 22. Das war diese Gruppe der Verantwortlichen im Tempel. Die sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Sie erinnern sich, heute Morgen habe ich gesagt, sie dürfen nie das Wort Laien in den Mund nehmen, weil das Geistliche waren. Gell? Aber einfache Leute, Gott sei Lob und Dank, die haben die klarste Botschaft. Lassen Sie ihn nie ins Boxhorn jagen. Wenn der Geist Gottes Ihnen geschenkt ist und Sie den Durchblick haben, können Sie wie die Apostel dieses Zeugnis geben. Und sie wussten auch von Ihnen, dass Sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei Ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie, sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn es ist ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen. Es ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren, in dem Namen Jesus. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Jetzt sagen also Petrus und Johannes, wir können's nicht lassen. Warum können die es nicht lassen? Wir können es prima lassen. Ich kann das prima lassen, von Jesus zu reden. Wir haben in Stuttgart immer mit unserer Gemeinde Straßeneinsätze gemacht. Das war toll. Meine Frau hat das mit dem Jugendchor so prima in die Hand genommen. Da wurde ein schönes Klavier in die Fußgängerzone, in die Königstraße gestellt. Da blieben die Leute schon stehen, weil das so gute Klavierspieler waren. Dann die jungen Leute, wenn die gesungen haben. Und ich habe immer gehofft, es regnet. Denn wenn es regnet, kann man das Klavier nicht ins Freie stellen und dann fällt alles aus. Weil mir haben die Knie gezittert. Wissen Sie, hier jetzt so schön, wenn Sie so zuhören, predigen. Das ist ganz leicht, aber in der Straße, wenn die Leute unflätige Bemerkungen rüberrufen und wenn Kollegen vorbeilaufen und feixen und so, Pfarrkollegen und so, also da fühlt man sich ja wirklich dumm, auf der Straße so zu predigen. Und ich habe immer gehofft, dass irgendein Grund kommt, dass man es nicht machen muss. Wir können es lassen. Sie können sehr wohl lassen, von Jesus zu reden. Die Christenheit hat es in Jahrhunderten fortwährend gelassen, von Jesus zu reden. Die haben ihre Gottesdienste gefeiert und Kerzen angezündet und haben Orgel gespielt, alles Mögliche, mal Kirchensteuer eingetrieben und haben es nicht fertiggebracht, in 2000 Jahren allen Völkern der Welt von Jesus zu sagen. Es war doch ganz simpel. Selbst in der Reformationszeit war das nicht klar. Ein bisschen klingt noch durch. Und dann Jahrhunderte später, da hat man gesagt, das sei sogar gegen das Wort von Jesus, wenn man Missionare entsendet. Denn Gott könnte das ja mit seinen Engeln viel besser tun und es steht gar nichts in der Bibel von der Mission drin. Als der Justinian von Wels den Deutschen Reichstag bemüht hat mit seiner Idee, man soll Missionsgesellschaften gründen, das war so 1730, noch früher, 1680, da hat die Theologische Fakultät von Gießen Gutachten vorgelegt, dass das gegen den Sinn von Jesus wäre und gegen das, was in der Bibel drin steht, wenn man Boten hinaussendet zu den Völkern, um das Evangelium zu predigen. Dabei steht's doch auf jeder Seite der Bibel. Wo steht denn der Missionsbefehl? Es fängt doch schon beim Abraham an. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das steht in den Psalmen drin, von den fernsten Inseln, wo Gott geehrt werden muss, in den Propheten steht es, beim Jesaja, sie stoßen dauernd schon im Alten Testament auf den Missionsbefehl. Gibt's unzählige Stellen, ich habe sie gar nicht gezählt, wie viel das ist, und im Neuen Testament, nicht bloß beim Missionsbefehl, Matthäus 28, an unzähligen Stellen, und die Christen haben es immer lassen können. Sie wissen, dass die Mehrzahl auch unserer mit Christen überhaupt keine Probleme hat, das zu lassen. Wir können sehr wohl lassen, Missionen zu treiben. Viele denken, das ist für so ein paar überhitzte Spinner. Was war denn beim Petrus und Johannes bloß passiert, dass sie sagen, wir können es nicht lassen? Der Heilige Geist hat es ihnen wichtig gemacht. Ich freue mich immer wieder in den Missionsversammlungen, auch im Lande hin und her, wenn man Freunde trifft und wie ich dann immer wieder auch danken darf, wenn man die Gaben weiterleitet, dass da Menschen vom Heiligen Geist getrieben sind und das verfolgen und sagen, das interessiert mich, was da abläuft. Auf Feuerland oder in Grönland oder in der Mongolei. Das interessiert mich, wie das Evangelium läuft heute in der Welt. Das ist mir eine Herzenssache. So war's. Petrus und Johannes, denn sie stehen ja unter einem schrecklichen Druck. Stellen Sie mal vor, die ganze Gewalt, und zwar die religiöse, politische Gewalt, war ja in Israel im Hohen Rat zusammengefasst, in den Tempelpriestern, die drohen, und die haben nicht bloß Theater gespielt. Die haben gesagt, jetzt hauen wir mal wieder Faust auf den Tisch, jetzt setzen wir die so unter Druck, dass die so klein werden mit Hut. Sie waren ja schon in Haft gewesen. Sagt, wenn ihr noch einmal von Jesus redet, wir werden euch fertig machen. Wir werden alles unterbinden. Und sie haben es ja getan beim Stephanus. Sie haben es ja getan bei Jesus, bei der Kreuzigung. Es war ja kein Spruch. Und sie hatten die gesamte Macht. Und wir wissen ja, wie der Petrus, ein schwacher Mensch, war ihnen zum Trost. Wie die Magd kam und sagte, du warst auch mit Jesus von Nazareth. Nein. Das heißt, und die Sprache bereitet. Nein, bestimmt nicht. Schon bei der ersten Stelle hat er Jesus verleugnet, wie wir doch auch feig sind, dass wir manchmal uns drücken wollen. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist macht uns zum mutigen Bekenner. Wir haben jetzt so viel vom Heiligen Geist gehört und gar nicht etwas Exzentrisches oder Verrücktes oder Spinniges, sondern immer ganz wichtig, er redet durchs Wort der Bibel. Er treibt in die Buße, er befestigt den Glauben, er macht uns das Weitersagen des Evangeliums von Jesus ganz wichtig. Jetzt steht am ersten Vers, Vers 13, Freimut. Bei manchen anderen, die noch den Altluther haben, da steht was anderes, da steht drin Freudigkeit. Haben Sie das in Ihrer Bibel? Haben Sie ein paar? Altluther, Freudigkeit. Und da ist bei uns der Eindruck entstanden, als ob man das immer mit Grinsen machen muss. Da meinen die, das sei so ein Happy sein, so fröhlich sein. Das ist völlig falsch. Das Wort Freudigkeit heißt eigentlich Freimut, das heißt ungeniert, ohne Bedenken, ohne Mikos, Minderwertigkeitsgefühle, dass man ohne Angst zu haben von Jesus redet, das ist Freimut, unerschrocken, freimütig. Wunderbar, wenn Sie vom Heiligen Geist, will der Heilige Geist bei Ihnen tun, in Kraft gesetzt werden, freimütig, offen von Jesus zu reden. Unsere Schüler in der Schule, wenn es dran ist, obwohl die ja ganz hart das schon spüren, den Spott ihrer Klassenkameraden, so oft ein Spießrutenlauf, wenn die sagen, aber ich glaube an Jesus. Schon im Religionsunterricht, wo die ganzen kichern, es war schon bei uns immer so, dass die Gottlosen der Klasse durch einen Religionslehrer oft aufgehetzt wurden, so stimmt doch alles nicht, was in der Bibel drin ist, und dann sagen wir, und ich glaube, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Wupp. Mit Freimut reden, wie sich's gebührt. Freimut. Wir haben ja Freunde hier aus neuen Bundesländern, und Mensch, ich habe das immer bewundert, was habt ihr dort mit Freimut geleistet. War oft schon ein Gang in die Kirche, ein kühnes Bekenntnis. Wenn Kinder vom Abitur ausgeschlossen wurden, kein Gymnasium besuchen durften, fast keine Lehrstelle bekommen haben, bloß weil sie Jesus treu in der jungen Gemeinde waren. Und toll, wenn sie das mit Freimut getan haben. Wenn sie sagen, ja, das habe ich gern getan. Die ganzen Geschichten sollte man noch viel mehr erzählen, was da mutig gewagt wurde im Kommunismus. Ich war ja damals bei der Arbe-Missionsarbeit von Licht im Osten, und ich habe das gesammelt, da haben wir damals ein Buch rausgegeben, Christen unter Hammer und Sichel, und das hat mir dann den Strafbefehl eingeladen, die Fahndungssache in all den Ostblockländern, ich bin dann immer hinübergegangen. Aber wenn man da die einzelnen Geschichten verfolgt hat, da war am Schwarzen Meer ein Ingenieur Tabatschkow. Und das war ja verboten, Kinder unter 18 Jahren zu sammeln. Und er hat Kinder einfach dennoch gesammelt. Er hat zu den nicht registrierten Gemeinden gehört. Und diesen Tabatschkow, den haben sie natürlich dann verhaftet und dann haben sie ihn angeklagt. Und wenn man dann das liest, wie das in dem Prozess lief, das haben ja seine Schwestern und Brüder mitgeschrieben in dem Gerichtsprozess, wie der gefragt wurde, wie kannst du Kinder mit so schmutzigem Zeug verführen wie mit dem Christentum? Da werden ja die Kinder schon der sowjetischen Wirklichkeit verführt und da glauben sie ja nicht mehr an das Gute im Menschen. Das stimmt ja. Wenn Kinder die Bibel kennen und Jesus kennen, wissen sie, dass der Mensch ein böses Herz hat. Und das glauben Kommunisten nicht. Die glauben, der Mensch ist gut und er kann das Paradies schaffen, wenn er nur will. Da hieß es wörtlich, er hat die Kinder die von ihm ausgedachte Sündhaftigkeit des Menschen gelehrt. Und dann steht so ein Ingenieur Tabatschkow hin, bevor er 3 Jahre ins Straflager wandert und sagt, ich bereue nichts. Das musste ich tun. Ich kann's doch nicht lassen. Für uns immer wieder ein Ansporn, wo wir so bequeme Leute sind, wo wir so viel um uns her dulden an falscher Lehre, an falschem Christusbekenntnis, dass wir wieder ganz mutig und unerschrocken sind und doch nicht warten, ob die Leute uns dabei loben. Einschüchterung, das dürfen wir gar nie zulassen, dass andere uns einschüchtern. Sie können es ja gar nicht. Und das haben diese Christen dort im Martyrium uns vorgelebt, obwohl man ihnen alles weggenommen hat. Ich kann doch meinen Mund nicht halten, ich muss von Jesus reden. Wir können es ja nicht lassen. Ich habe vorhin gesagt, wir können es sehr gut lassen. Sie sagen, nein, wir können es nicht mehr, weil wir Jesus kennengelernt haben. Unser Herz ist voll. In China gibt es einen alten Mann, der hat in seiner Jugend im äußersten Westen, in einem Muslimgebiet an der Grenze nach Pakistan, Mission getrieben. Und dann kam die kommunistische Revolution. Jetzt war er 27 Jahre in Haft. Jetzt ist er 84. Und er ist wieder zurückgezogen in diese Provinz. Ich will diesen Menschen von Jesus sagen, wo es noch keine Gemeinde gibt. Diesen Eifer. Wir müssen die Geschichte heute wieder hören, dass wir mit mir merken, was wir verloren haben an Jesus-Nachfolgern. An Eifer, an Hingabe, wie es bei uns bequem geworden ist, wie wir immer sagen, oh, wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen, wir wollen niemanden verletzen und wir wollen Rücksicht nehmen, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Wir hatten im Januar die Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Stuttgarter Killesberg. Das war eine tolle Sache. Wir haben uns gefreut, dass 5000 junge Leute kamen. Es war gedrückt voll. Auf dem Boden sind sie gesessen, obwohl doch keine Musikkapelle da war, keine Band war da, es gab gar nichts rundum, ein Lied von den Hinden gesungen, da war Bibelarbeit. Peter Hane hat 65 Minuten im Stück gehört, die jungen Leute hörten nur zu, nur Bibelbotschaft. Und da hatten wir in einer Halle den Eyal Frieden, einen Juden. Wenn Sie den gesehen hätten, hätten Sie gesagt, ich glaube, das ist der Leibwächter vom Sharon, so wie die aus, ein durchtrainierter Mann, schwarzer Karategürtel, so toll sportlich, war Geheimpolizist im israelischen Innenministerium und hat Jesus gefunden, ein messianischer Jude. Und wenn so ein Mann seine Lebensgeschichte erzählt, der war Balletttänzer. Der hat in Jerusalem bei einer Weltpremiere die Hauptrolle getanzt beim Ballett und erzählt, dass er in Stuttgart war, da war ja der John Cranko, der große Ballettspezialist, hat die Kurse gemacht und sagt, ich war beim John Cranko und ich habe gesucht und ging dort in die Eberhardskirche in der Königstraße, die katholische Kirche. Und ich gehe auf einen Menschen zu und sage, can you tell me something about Jesus? Und er schüttelt mir den Kopf. Sagt, das einzige Erlebnis, das ich in Stuttgart habe. Mir hat niemand den Weg zu Jesus zeigen können. Und das passiert in unseren Tagen. Und er findet später in Jerusalem Jesus. Die erste Sehnsucht war gelegt, er ist in Amerika aufgewachsen. Als 14-jähriger Junge hat ihn der katholische Pfarrer mitgenommen. Die haben so im, wie geht das heute, in der religiösen Ökumene, sind in die Synagoge gegangen und dann haben dort die Synagoge besichtigt und die jüdische Jugendgruppe kam dann in die katholische Kirche und dann sagt der Priester, er war in der Synagoge als Jude, der Eyal Frieden, und dann sagt der katholische Pfarrer, wie sie am Kruzifix stehen, wir sind ja der Überzeugung, dass Jesus Jude war. Das hat nicht losgelassen. Und seitdem hat er gesucht und heute ist er ein Jesus-Jünger. Er betreibt in Israel einen Fernsehsender, eine halbstündige Sendung jede Woche missionarisch. Und jetzt ist er angeklagt, er hätte einen jungen Menschen verführt, Christ zu werden. Er hat einen ganz schwierigen Prozess vor sich. Es ist nicht leicht für die Judenchristen in Israel. Aber wissen Sie, was ist das, wenn wir das nicht fertig bringen, dass das möglich ist in einer Kirche, dass da einer, vielleicht konnte kein Englisch, aber dass das möglich ist, dass einer durch Stuttgart irrt und von Jesus was wissen will. Nicht sonst von Kirchen und von Kirchensteuern und was wir so erzählen. Einer, der hungert nach Jesus. Das brauchen wir wieder. Nun ist ja bei uns immer wieder die Meinung, dass die anderen Religionen doch auch Erfüllung hätten. Ich weiß nicht, wer das eigentlich je behauptet hat. Ist ja auch die Meinung immer wieder, die sich in unseren Köpfen rumschleicht. Manchmal in so frommen christlichen Bibelkreisen wird dann die Lehre verbreitet, wenn die Leute bis auf ihr Sterbebett irgendwo in der Welt sündigen können, dann hätten sie eigentlich das Leben ausgekostet. Das ist eigentlich toll, die können die ganzen Schweinereien der Weltgeschichte mitnehmen, am Ende bekehren sie, kriegen auch noch Vergebung. Wie wenn eine Schweinerei dieser Welt oder eine Sünderwelt uns irgendwo Befriedigung geben können. Gibt, die Welt hat auch nichts zu bieten. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es gibt doch nichts, was befriedigt. Der Reichtum, der Wohlstand ist doch leer. Ehre, Macht, was soll's denn sein, als allein heimzufinden zum ewigen Vaterhaus Gottes, Versöhnung zu empfangen durch den Opfertod von Jesus. Die Botschaft ist so wichtig. Niemand in ihrer Nachbarschaft wird glücklich. Und deshalb passen Sie immer wieder auf, wir wollen uns nie mit Menschen verstreiten. Ich habe mir das immer vorgenommen, auch wenn ich als Pfarrer Leute besucht habe. Und dann haben die Leute angefangen und haben gesagt, was sie schon in der Kirche erlebt haben. Und, haben gesagt, und ich habe noch viel schlimmere Dinge in der Kirche erlebt, wenn ich Ihnen erst erzählen würde. Ich will mit Ihnen aber über Jesus reden. Machen Sie diese Frontverkürzungen, streiten Sie nicht um alle blöden Dinge. Wenn Leute zu mir gesagt haben, das ist doch schlimm mit der Kirchensteuer, sagen, wie kann man auch so dumm sein wie Sie und nicht austreten? Das müssen Sie doch nicht in der Kirche sein, aber ich will mit Ihnen über Jesus reden. Wir müssen doch immer das Thema in den Mittelpunkt rücken, dürfen Leute auch schockieren. Sie verstehen so, wie ich meine. Ich bin ja froh, wenn ich noch eine Rente kriege aus dieser Kirchensteuer. Aber dass wir den Menschen wieder sagen, es geht um eine Sache, die uns auf Nägeln brennt. Wir wollen dir von Jesus sagen, welch ein Glück es ist, von Jesus erlöst zu sein, ihn als Freund zu wissen, den Himmel aufgeschlossen zu haben. Ich habe in diesem Buch, in der Spur Gottes bleiben, die Geschichte von der Lela beschrieben, wie ich die gehört habe aus Nepal. Das war vor etwa 150 Jahren, die Tochter des Königspriesters von Nepal. Nepal ist ja ein ganz interessantes Land, fanatisches Hindu-Land. Bis 1950 gab es keine Christen in Nepal. 1950. Und heute explodiert die Christenheit, obwohl Mission verboten ist. Obwohl ja, Pfarrer, hunderte von Pfarrern lange Jahre im Gefängnis geschmacht haben. Es ist ganz wunderbar, wie Jesus das auch in dieser letzten bösen Zeit noch einmal macht, so ein ganzes Volk erreichen. Ich behaupte immer, prozentual gibt es mehr evangelikale Christen in Nepal heute schon als bei uns in Deutschland. Prozentual, auf die Bevölkerung gerechnet. Und da hat es Gott gemacht, 100 Jahre bevor dieses Ganze anfing, dass die ersten Nepalesen das Evangelium angenommen haben. Das ist da, wo der Himalaya ist, wo die Sherpas leben, Mount Everest und so. Dort in Nepal war die Tochter des Königspriesters. Und wie das im Hinduismus ist, die Tochter des Königspriesters wurde im Alter von 7 Jahren verheiratet. Das ist natürlich nur ein Ehekontrakt, die sind ja nicht ehefähig. Und ihr Mann starb, lange bevor sie ein Eheleben führen konnten. Und im Hinduismus ist das ja so grausam, dass die Witwe schuld ist am Tod ihres Mannes. Da gab es ja schon, bevor die Mission nach Indien kam, die schrecklichen Witwenverbrennungen, die ganz zum hinduistischen Glauben gehen. Die ganzen Grausamkeiten der Religion, die muss man einmal in sich aufsaugen. Kein Diktator der Welt, kein Terrorist hat so Menschen misshandelt wie Religionen. Die ganze Flut der Religionen Menschen schon zugefügt haben, in dieser ganzen Grausamkeit bis hin zum Geisterglauben, in der ganzen Verfallenheit an diese Teufelsmächte. Und diese Lela trägt nun diese Last bis zum 31. Lebensjahr. Zunächst war es ihr Vater, der Königspriester von Kathmandu, der mit ihr auf Wallfahrten geht, der auf die größten Heiligtümer in Indien besucht. Und da lebt sie in dem Witwengewand, da streut sie sich Asche auf das Haupt, da sitzt sie in der prallen Sonne und zündet noch ein Feuer an, um durchs Leiden zu büßen für ihre Schulden. Sie weiß gar nicht, wie das geht. Und ihr Vater stirbt, als sie 14 ist. Und sie irrt weiter und sucht Erlösung und findet keine Erlösung. Ganz rätselhaft, wie sie 31 Jahre alt ist, gibt ihr ein indisches Mädchen ein neues Testament. Das war vor 150 Jahren. Und sie liest das und wird der erste Christ. Und da verliert sich die Spur wieder. Bloß, dass wir mal wissen, wie Menschen hungern nach Jesus. Und wir schweigen. Wir überlegen, soll man überhaupt Missionsboten ausschicken? Heute machen das die Einheimischen sogar noch besser als wir. Aber wir können sie dabei stärken, unterstützen, ausrüsten, ihnen Lasten abnehmen. Gerade auch mit unseren Finanzen. Und diese große Bewegung des Evangeliums stärken. Wir können's ja nicht lassen. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, da in der Pfingstgeschichte, steht's ja, wie sie von allen Völkern plötzlich das verstehen. Und das will Gott, dass unter allen Völkern und Nationen die Botschaft von Jesus verbreitet wird. Sag noch einmal, die Kirchenorganisationen sind gar nicht so wichtig und da streitet man sich oft um die Feinheiten der Tauflehre. Nein, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören, neugeboren sind, dass Jesus in Menschen wohnt und sie diese Erneuerung erleben. Wenn ich Ihnen noch weitere Beispiele geben darf, vorhin sagte jemand, ich soll auch noch erzählen aus unserer Arbeit, aber das sind all diese Dinge, die wir da haben. Zu den großen Ereignissen heute gehört ja, was unter den Zigeunern geschieht. Unter den Zigeunern ist unglaublich, wo sie hinhören. Da haben wir der deutschen Missionsgemeinschaft, aber auch in Rumänien und so. Ja, wir haben ja den Zigeunern auch nie das Evangelium gebracht. Und heute kann man den Deckel nimmer zuhalten. In Hamburg quellen die Gemeinden über. Ich traf neulich einen von den Wiedenestern, den Klaus Brinkmann, sagt, was machst du jetzt im Ruhestand? Er sagt, wir bauen ein großes Studienzentrum irgendwo in der Nähe von Bonn für die Zigeuner, die Bibelschule. Er sagt, überall entstehen Gemeinden. In der Pfalz ist so ein Siebenhäuptling, die Teppichverkäufer, Sie kennen doch die Zigeuner. Der oberste Siebenhäuptling hat sich bekehrt zu Jesus. Jetzt hat er selbst seine ungläubigen Kinder und Enkel verdonnert, dass sie zunächst an den Türen der Häuser, bevor sie Teppich verkaufen, evangelisieren. Sogar die Ungläubigen müssen das tun. Bei den Zigeunern, da herrscht noch das Siebenrecht. Also, das ist sicher nicht ganz gut, wenn man so mit Zwang macht. Aber so brennt ein Mann fürs Evangelium, will uns Deutschen, der sieht das ja, das Evangelium bringen. Und das zieht sich durch bis hinunter nach Pakistan, überall wo die Zigeuner leben, auf dem Balkan, in Rumänien, in Bulgarien, über die Türkei hinweg, überall kommen die zum Glauben an Jesus. Und das ist wunderbar, weil das ein Auftrag ist und ermuntert auch uns, was müssen wir erst tun, um unter uns das Evangelium weitersagen. Wir hatten heute Morgen das gesagt, es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Namen, darunter, indem wir selig werden können. Jetzt können wir ein einfaches Beispiel nehmen. Sie sehen auf der Straße einen blinden Mann, der läuft. Und auf einmal sehen Sie, da haben die Bauarbeiter vergessen, eine große Baugrube mit einem tiefen Abgrund zu schützen und eine Barriere davor zu machen. Und Sie sehen, wie dieser Mann in die Baugrube läuft. Der sieht es ja gar nicht. Da müssen Sie zuschauen. Stopp, bleiben Sie stehen. Sie rennen in den Abgrund. Und Sie müssen wissen, dass Menschen ohne Jesus ewig verloren sind. Woher ich das habe? Auf jeder Seite des Neuen Testaments steht es. Es sagen viele Leute, aber ich stelle mir das anders vor. Es ist mir uninteressant. Die Worte von Jesus sind so eindeutig und so klar, dass es keine andere Hoffnung gibt. Zwei werden liegen auf einem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verdammt werden. Da hat Jesus erzählt von den Fischen, die im Netz herausgezogen werden, die Faulen werden weggeworfen. Er spricht von dem, der kein hochzeitlich Kleid an, der hinausgeworfen wird, wo Heulen und Zähneklappen ist. Sie können jedes Gleichnis nehmen im Neuen Testament, wo überall das drinsteht. Lesen Sie doch das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Habt ihr doch nicht erfunden. Wo der reiche Mann sagt, es muss doch noch irgendwo ein Weg sein. Da sagt Jesus, es gibt keine Brücke. Es kann niemand mehr da hinüber. In den Ort der Qual. Ich kann es nochmal nur drastisch sagen. Entweder hat Jesus uns verkokst oder es war. Das ist die ganze Bibel Lug und Trug. Wenn Sie im Wort von Jesus einfach das hören, mit welchem Ernst das Jesus sagt, der Schächer am Kreuz neben ihm ist, heute wirst du mit mir im Paradies sein, von der anderen hat er kein Wort mehr. Es ist doch so wichtig, dass Menschen das ergreifen. Es steht in der Bibel kein Wort, das eine andere Möglichkeit zulässt, als ob noch eine Hintertüre da wird. Die müssen Sie mal noch zeigen, wo da von der Hintertüre steht, durch die man doch noch gerettet wird, wenn man in dieser Welt abgelehnt ist. Ich kenne die Lehren, die verbreitet werden. Sie sind aber nicht biblisch begründet, sie sind philosophisch begründet. Und das macht es mir so schwer. Sondern der Ernst ist in der Mission, Menschen dürfen nicht verloren gehen. Und das macht uns dann schlaflose Nächte, wenn wir an Familienmitglieder denken, an junge Leute, die konfirmiert wurden und die böse Wege gehen, dass wir auf den Knien für sie eintreten, dass wir mit Liebe und Geduld ihnen nachgehen, ihnen von Jesus sagen. Warum haben wir denn Jesus erkannt? Weil andere sich um uns gemüht haben und uns nachgegangen sind. Ohne Opfer geht das nicht. Und wenn Sie einmal die Geschichte der Mission nochmal an sich vorüberziehen lassen, wie war denn das in der Missionsgeschichte? Diese Leute, die alles aufgegeben haben, die oft zu Hause gar keinen Rückhalt haben, die körperlich nicht geeignet waren, die schwache Leute waren, ohne vorbereitet zu sein auf ihre Aufgaben, haben gebrannt. Und was hat Jesus und Gottes Geist durch dieses Opfer dieser Leute gewirkt? Mich bewegt das immer wieder in Afrika, wenn ich dann an diesen Kindergräbern stehe und denke, ja, Mütter ihre Kinder begraben, weil ihnen das Wichtige war, dass Menschen gerettet werden. Und das sagen die Afrikaner, das hat ihnen die Augen geöffnet, wie dringlich das Evangelium ist. Und wenn man es heute sieht, wie sie losziehen, diese treuen Boten des Evangeliums. Die haben ja nichts, keine Versorgung. Und die ziehen zu fremden Stämmen. wie ich Ihnen da in Südwestäthiopien erzählt habe. Über viele Monate sind sie nicht mehr erreichbar. Neulich haben wir so einen einfachen Geländefahrzeug denen gegeben. Das war so ein Jubel, wo sie ihre Hunderte von Missionaren, die sie ganz verstreut haben, wenigstens einmal im Jahr besuchen können, ihnen Seife bringen können und gucken können, dass sie Medikamente haben und ihre Kinder, wie die weiter betreut werden, dass sie in der Schule sind. Die nationalen Missionare machen ja heute das große Geschäft. Wir können ihnen nur noch helfen und die schwere Aufgabe ein bisschen erleichtern. Und die können das viel besser als wir. Es werden noch Missionare benötigt, aber wie wir es da haben, in speziellen Stellen, wo sie noch nicht die Fachleute haben, gerade als Ärzte oder als Hebammen oder als Lehrer oder Universitätsdozenten, ihnen noch helfen, dass sie das auch noch packen können. In Indien ist die indische Missionsvereinigung, gibt es heute ganz viele dieser Missionen, 450 Missionare haben die in ganz schwierigen Regionen, wo wir gar nicht leben könnten. Und dort war in dieser Mission einer, der erst ein Hindu, der erst ganz kurz zum Glauben gekommen war, der war noch kein Missionar, der war da nur dazugestoßen. Und den hat es getrieben, ich weiß, habe ich Ihnen mal erzählt von der Macmela, noch nicht, wie der da hinging, zu einem so großen Hindu-Fest. Da strömen Zehntausende zusammen und die Hindus sind ja fanatisiert. Der Hinduismus ist ja letztlich ein großer Geisterglauben. Es ist ja auch sehr viel Pornografisches drin in vielen Darstellungen. Es sind ganz unheimliche Mächte, die da sind. Und er sagt, da gehe ich hin und erzähle von Jesus. Die andere sagt, du musst aufpassen, es geht schief und so. Und er war so brennend, wie das junge bekehrte Leute sind. Und nach ein paar Wochen kam er zurück und erzählte und sagt, alle dachten, er kommt gar nicht mehr lebendig zurück. Und sagte, ihr ahnt nicht, die Sadhus, da die großen Hindu-Gelehrten, die haben nächtelang mit mir gesprochen. Ich konnte neue Testamente verteilen. Da war eine Offenheit da. Also bei uns ist immer die Angst so groß und wir sollten wieder Mut haben, auch bei uns zu evangelisieren. Wir stehen ja an einem ganz schwierigen Platz des Missionsfeldes. Der dunkelste Kontinent ist heute Europa, weil das Herz die Menschen hart macht. Jesus sagt Matthäus 13 beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Besser kann man unsere Lage nicht bezeichnen. Auch bei den Gläubigen, der Betrug des Reichtums, tolle Jesus-Formulierung. Der Reichtum, den man meint, man hätte es. Und auf einmal lesen sie in der Zeitung, dass es alles nichts mehr wert ist, was sie da zurückgelegt haben, weil sie es im falschen Fonds angelegt haben. Der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Und da geht alles an geistlichem Leben weg. Und deshalb müssen wir wieder Acht haben, wie hat der Apostel Paulus gesagt, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Weh mir. Ich bin ein Schuldner. Ich habe eine Bringschuld. Da fragt mich einmal Gott, was hast du denn gemacht? Du hast die Leute in den Abgrund laufen lassen. Du hast doch das Evangelium gewusst. Du hast doch gewusst, dass es jeder hören muss. Die Möglichkeit haben muss zur Entscheidung. Du hättest doch Chancen gehabt, das Evangelium zu fördern. Und du hast für dich verbraucht. Du hast gesagt, ach, macht mir ganz schön. Ich singe so gern die Lieder. Ich lese ganz gern die Bibel und gehe auch noch in die Gemeinschaftsstunde. Da war das eine Herzenssache, dass Menschen bekehrt werden. Ungläubige zu Jesus kommen in dieser letzten bösen Zeit. Lassen Sie mich schließen mit noch einer Geschichte. Ich denke immer wieder an Geschichten, wird es klar. Es ist bei uns schwer, wie wenig uns das brennt in der Mission. Ich möchte auch Ihnen ganz klar sagen, humanitäre Mission ist nicht unsere Aufgabe. Das ist eine Bürgerpflicht, die viele tun, das Rote Kreuz und viele andere. Ich sehe immer mehr bei Christen auch die Drang zur humanitären Mission. Es ist gut, wenn wir helfen mit Kleiderspenden. Wir tun das auch, wenn man soziale Hilfe gibt. Aber immer kombiniert mit dem Weitersagen des Evangeliums. Man darf nicht, weil man soziale, humanitäre hilft, das Evangelium verschweigen. Denn das ist das Beste, was den Menschen gesagt werden muss. Ohne die Verkündigung des Evangeliums kommt es zu keiner Änderung. Und das habe ich erlebt an der nordkoreanischen Grenze. Dort ist eine Universität, wo wir viele Mitarbeiter haben, wo 80% der chinesischen Studenten sich im Laufe ihres Studiums bekehren, obwohl nichts an dieser Hochschule Christliches gesprochen werden darf. Die Geheimpolizei ist ganz arg dahinterher, verdonnert immer wieder die Dozenten. Es sind 160 wiedergeborene Dozenten für alle Fachrichtungen, von der Architektur bis zur Metallwirtschaft und alle, überall, Computer und was die alles machen. Ein ganzer Lehrkörper mit wiedergeborenen Christen aus USA, aus Südkorea und aus Deutschland. Wir können über die Sache nie drüber schreiben, um dieses nicht zu gefährden. Und dort treffe ich, zeigen Sie mir einen Nordkoreaner, einen jungen Mann, der über die Grenze aus Nordkorea dorthin geflohen war, in diese Hochschule kommt, in die Mensa kommt, wo man isst, hungrig, seine Frau und sein Kind waren in Nordkorea verhungert und jetzt steht er da und sagt, ja, könnt ihr mir helfen? Und die Christen dort nehmen sich dieses Mannes an, auch die einheimischen Studenten. Und er wird nach wenigen Monaten Christ. Dort leben sehr viele Flüchtlinge aus Nordkorea, auch vor allem 10.000 Kinder. Die chinesische Regierung will die alle wieder zurückschicken. In Nordkorea werden viele umgebracht, die christlichen Pastoren werden ja erschossen, nach wie vor eine ganz schwierige Situation. Trotzdem suchen wir im Moment ein paar Mitarbeiter, die nach Nordkorea gehen, da hat es offene Türen und ich hoffe, dass wir sie finden. Die jungen Leute sagen, das wäre ein Platz für mich. Und jetzt sagt dieser Flüchtling, nachdem er ein paar Monate dort war, ich will wieder zurück nach Nordkorea. Und da stellen Sie mir diesen Mann vor. Da war ich gerade kurz in dieser Universität und die sagen, der geht hinüber über die Grenze. Und ich frage ihn, morgen will er gehen. Ich sage, bist du dir bewusst? Wenn sie dich kriegen, schon bei dem schwierigen Übergang über den Fluss, sie werden dich erschießen. In Nordkorea gibt's kein Pardon, wenn sie einen Untergrundpastor erwischen. Und dann gibt er mir bloß die Antwort, was ich von Jesus erlebt habe, ist so groß, ich muss das meinen Landsleuten sagen. Ob ich dabei umgebracht werde, spielt keine Rolle. Mit dem will ich schließen. Was ist Ihnen Jesus wert? Zum Weitersagen, wie drängt es Sie, wir können es ja nicht lassen, dass wir von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie müssen sagen, was mir Jesus aufgeschlossen hat. Ich habe dort den Himmel schon auf Erden. Und es wäre schlimmste Schufterei und Gemeinheit, wenn ich das nicht so vielen wie möglich noch wichtig mache für ihr Leben. Wir wollen beten. Danke, Herr, für dein Wort. Das ist so wunderbar. Und für dein Evangelium und das alles, was du uns aufgeschlossen hast. Und wir sind ja verbunden mit vielen Werken der Mission. Uns geht's jetzt nur um das eine, nicht um Bauten, nicht um irgendwelche Aktionen, sondern dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Um dieses eine Wunder geht's. Lass das jetzt geschehen. Bei den Missionsmitarbeitern, mit denen wir verbunden sind. Lass es aber auch in unserem Ort geschehen, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, unseren Nachbarn und Familienmitgliedern. Herr, gib uns Weisheit, wie wir reden sollen. Wir wollen niemand auf die Nerven fallen durch Ungeschicklichkeit oder durch Torheit. Aber gib uns dieses Herz der Liebe. Und du hast auch zugesagt, dass du deinen Geist gibst, der uns die Worte in den Mund legt, die wir reden sollen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du das selbst tust, das Zeugnis von uns stärkst, das Zeugnis von dir und von deinem herrlichen Jesusnamen. Amen. Jetzt singe ich mit Ihnen noch gern ein Abendlied. Und zwar, nun sich der Tag geändert, das Lied 668. Sie wissen, dass ich ein uralter Mann bin, deshalb liebe ich die uralten Melodien. Heute wechseln die Melodien so rasch, deshalb singen wir es nach der alten Volksliedmelodie, O Welt, ich muss dich lassen, unrhythmisch. 668, können Sie alle, Sie spielen auch die Liebste und die singen mit dem A an, die Weihnachtsgottes. Also ich ziehe Sie mit und dann wissen Sie, was ich mache. Wir singen alle fünf Verse. Das ist ein Lied von Gerhard Terstegen. Thank you.